Die Sage versucht, das Unerklärliche zu erklären. Erzählt Traditionen in Kafkas Werk. Sagen, Parabeln und Legenden. Lesung von Charlotte Eigner im Franz Kafka Gedenkraum Kirling am 30. November 2018 im Rahmen der Franz Kafka Gesellschaft. Zunächst einführende Worte von Thomas Eigner.
Max Both berichtet in seinen Erinnerungen, dass er sich an Franz Kafka als einen großartigen Märchenerzähler erinnere, dem eine besondere Art märchenhafter Erfindungen eigen war. Nun, das gilt aber nicht nur für Märchen, sondern auch für Fabeln, Sagen und Legenden. Kafkas Neigung zum mythischen Erzählen zieht sich als roter Faden durch sein Werk. Die Absicht, die griechische Sagenwelt und die Kabbala zu einer Synthese zu machen, war ihm dabei Quelle seiner Inspiration, die sich zum Ziel setzte, eine neue Geheimlehre zu schaffen. Ihm waren seine Texte heilig und er wollte sie eben als solche gelesen wissen. Dabei darf man aber nicht dem Fehler verfallen und dem Autor unterstellen, eine neue Religion stiften zu wollen. Auffallendes Merkmal seiner Art zu schreiben ist die Neigung zum parabolischen Erzählen, das immer in einem Paradoxon endet. Nur so konnte er seine Texte offen halten und sie von einer Festlegung durch Eindeutigkeit befreit wissen. Die Erfahrung der Alltagswelt einfach zu benennen war nicht seine Sache. Zu diffus, zu löchrig und voller Rätsel erschien sie ihm. Die folgenden Texte führen exemplarisch vor, wie Franz Kafka sein Verhältnis zur vorgefundenen Wirklichkeit in Form und Sprache als Erzähler zu gestalten versuchte. Besonders die kleine Form hat es ihm angetan. Mit Rückgriff auf Gestalten der antiken Überlieferung schrieb und verfremdete er die Sagenstoffe, entwarf Parabeln und Fabeln. Legenden in der chassidischen Tradition übten eine große Faszination aus. Der tiefe Sinn antiker Sagen wird durch ironische Brechung ausgelöscht. Bekannte Sagenstoffe rund um Prometheus oder um Odysseus verfremdete er bis zur Entstellung des tradierten Sinnes. In dem kurzen Prosastück Prometheus nimmt der Autor das Ende von Prometheus Strafe an den Kaukasus geschmiedet zu werden, auf und spinnt spielerisch in vier Varianten ein mögliches Ende der Geschichte weiter. So zerstört der Erzähler ihren ursprünglichen Sinn und löst damit ein, was er in der Einleitung fordert, die Erklärung des Unerklärlichen. In der Umgestaltung des 12. Gesangs der Odyssee setzt Kafka sein literarisches Verfahren fort. Kafkas Sirenen singen nicht, sie schweigen. Odysseus will die Sirenen gerade nicht hören. Er lässt sich nicht nur im Gegensatz zu Homers Odysseus, der sich lediglich am Mast festbinden lässt, festschmieden, sondern verstopft darüber hinaus sich selber statt seinen nicht mehr vorhandenen Gefährten die Ohren. Kindische Mittelchen, wie der Erzähler anmerkt, um die Götter zu täuschen. Mit Poseidon hingegen entwirft er einen Helden der Büro- und Verwaltungswelt. Dieser befindet sich in unmittelbarer Gesellschaft von Bukephalos, dem Schlachtross von Alexander dem Großen. Ich zitiere Durst Grünbein: Kafka hat gegenüber den griechischen Mythen seine eigene Form der Ironie. Ihre Erhabenheit trocknet er mit nüchterner Verwaltungssprache aus. Er zieht sie in den Kreis von Inventur und Kassensturz. Poseidon darf nicht mehr die Meere durchstreifen. Er muss rechnen. Zitat Ende. und Bukephalos, der Bürohengst, überquert als neuer Advokat nicht mit Alexander dem Großen den Hellespontes, denn eine gewisse Erdenschwere hält ihn zurück. Auch das Prager Stadtwappen faszinierte und inspirierte ihn. Ein Schild zeigt in Rot drei goldene Türme auf einer zinnengekrönten goldenen Stadtmauer mit schwarzem Tor und aufgezogenem Fallgitter, darin ein geharnischter silberner Arm mit ebenso gefärbtem Schwert in der Faust. Damit handelt der Autor ein Thema ab, das ihn sein ganzes literarisches Leben beschäftigte: das Errichten von Bauwerken und deren Zerstörung. Kafka war sein Leben lang von jüdischen Legenden fasziniert und der Einfluss des Prager Judentums wird spürbar. In seinem Werk stößt man immer wieder auf Spuren jüdischer Erzähltradition. Seine Aufzeichnungen von einem Besuch mit Mordechai Langer, einem damalig bekannten Prager Autor, bei einem ostjüdischen Wunderrabbi, der für traditionelle chassidische Geschichten bekannt war, belegen diese Faszination. Der wohl bekannteste Text Kafkas ist Vor dem Gesetz. Dieser erscheint sowohl als selbstständige Geschichte als auch als wesentlicher Bestandteil seines Romans Der Prozess. Zwischen Legende und Parabel oszillierend zeigt er am deutlichsten Kafkas Versuch, einen sakralen Text zu schreiben. Die Auslegungen, die er daran anschließt, erinnern an die rabbinischen Kommentare, die die Ränder des Talmuds füllen. Versucht man, Kafkas Intentionen als Autor zu erfassen, so stößt man immer wieder auf ein Erzählen, das eine scheinbare Erklärung der vorgefundenen gewohnten Wirklichkeit unterläuft, aushebelt und sie als ganz und gar nicht selbstverständlich erscheinen lässt. Sie thematisieren die Unmöglichkeit der Erfassung des Lebens durch Kausalität und Empirie und stellen ein vulgärpositivistisches Weltbild in Frage. Er strebt nach dem Ziel, so scheint es, diesem ein neues Weltverständnis im Sinne einer neuen Kabbalah, also einer Geheimlehre, entgegenzusetzen.
An Max Brod, Prag, 7. August 1920. Ich glaube nämlich an kein Heidentum in deinem Sinn. Die Griechen zum Beispiel kannten doch einen gewissen Dualismus sehr gut. Was hätte sonst die Moira und vieles andere für einen Sinn gehabt? Nur waren es eben ganz besonders demütige Menschen, in religiöser Hinsicht, eine Art lutheranischer Sekte. Sie konnten das entscheidend Göttliche gar nicht weit genug von sich entfernt denken. Die ganze Götterwelt war nur ein Mittel, das Entscheidende, sich vom irdischen Leib zu halten, Luft zum menschlichen Atem zu haben. Ein großes nationales Erziehungsmittel, das die Blicke der Menschen festhielt, weniger tief war als das jüdische Gesetz, aber vielleicht demokratischer. Hier waren kaum Führer und Religionsbegründer, vielleicht freier. Es hielt fest, aber ich weiß nicht, womit es hielt. Vielleicht demütiger. Denn der Anblick der Götterwelt brachte nur zum Bewusstsein. Also nicht einmal Götter sind wir. Und wären wir Götter, was wären wir? Am nächsten kommt man vielleicht deiner Auffassung, wenn man sagt, es gibt theoretisch eine vollkommene irdische Glücksmöglichkeit, nämlich an das entscheidend göttliche Glauben und nicht zu ihm streben. Diese Glücksmöglichkeit ist ebenso Blasphemie wie unerreichbar. Aber die Griechen waren ihr vielleicht näher als viele andere. Aber auch das ist noch nicht Heidentum in deinem Sinn. Und du hast auch nicht bewiesen, dass die griechische Seele verzweifelt war, sondern nur, dass du verzweifelt wärest, wenn du Grieche sein müsstest. Das stimmt allerdings für dich und mich. Aber auch hier nicht ganz. An Max Brod, Anfang April 1921 aus Matliari. Wieder sind Tage vergangen in Müdigkeit, im Nichtstun, im Anschauen der Wolken, auch in Ärgerem. Es ist wirklich so, alle seid ihr in den männlichen Stand aufgerückt. Unmerklich. Die Eheschließung entscheidet hier nicht einmal. Es gibt vielleicht Lebensschicksale mit historischer Entwicklung und solche ohne sie. Manchmal stelle ich mir zum Spiel einen anonymen Griechen vor, der nach Troja kommt, ohne dass er jemals dorthin wollte. Er hat sich dort noch nicht umgesehen, ist er schon im Getümmel. Die Götter selbst wissen noch gar nicht, um was es geht, er aber hängt schon an einem trojanischen Streitwagen und wird um die Stadt geschleift. Homer hat noch lange nicht zu singen angefangen, er aber liegt schon mit glasigen Augen da, wenn nicht im trojanischen Staub, so in den Polstern des Liegestuhles. Und warum? Hekuba ist ihm natürlich nichts, aber auch Helena ist nicht entscheidend. So wie die anderen Griechen von Göttern gerufen, ausgefahren sind und von Göttern beschützt gekämpft haben, ist er infolge eines väterlichen Fußtritts ausgefahren und unter väterlichem Fluch hat er gekämpft. Ein Glück, dass es noch andere Griechen gegeben hat. Die Weltgeschichte wäre eingeschränkt geblieben auf zwei Zimmer der elterlichen Wohnung und die Türschwelle zwischen ihnen. Das Schweigen der Sirenen. Beweis dessen, dass auch unzulängliche, ja kindische Mittel zur Rettung dienen können. Um sich vor den Sirenen zu bewahren, stopfte sich Odysseus Wachs in die Ohren und ließ sich am Mast festschmieden. Ähnliches hätten natürlich seit jeher alle Reisenden tun können, außer denen, welche die Sirenen schon aus der Ferne verlockten, aber es war in der ganzen Welt bekannt, dass dies unmöglich helfen konnte. Der Sang der Sirenen durchdrang alles und die Leidenschaft der Verführten hätte mehr als Ketten und Mast gesprengt. Daran nun dachte aber Odysseus nicht, obwohl er davon vielleicht gehört hatte. Er vertraute vollständig der Handvoll Wachs und dem Gebinde Ketten und in unschuldiger Freude über seine Mittelchen fuhr er den Sirenen entgegen. Nun haben aber die Sirenen eine noch schrecklichere Waffe als den Gesang, nämlich ihr Schweigen. Es ist zwar nicht geschehen, aber vielleicht denkbar, dass sich jemand vor ihrem Gesange gerettet hätte. Vor ihrem Verstummen? Gewiss nicht. Dem Gefühl, aus eigener Kraft sie besiegt zu haben, der daraus folgenden alles fortreißenden Überhebung, kann nichts Irdisches widerstehen. Und tatsächlich sangen, als Odysseus kam, diese gewaltigen Sängerinnen nicht. Sei es, dass sie glaubten, diesem Gegner könne nur noch das Schweigen beikommen, sei es, dass der Anblick der Glückseligkeit im Gesicht des Odysseus, der an nichts anderes als an Wachs und Ketten dachte, sie allen Gesang vergessen ließ. Odysseus aber, um es so auszudrücken, hörte ihr Schweigen nicht. Er glaubte, sie sängen, und nur er sei behütet, es zu hören. Flüchtig sah er zuerst die Wendungen ihrer Hälse, das tief Atmen, die tränenvollen Augen, den halb geöffneten Mund, glaubte aber, dies gehöre zu den Arien, die ungehört um ihn verklangen. Bald aber glitt alles an seinen in die Ferne gerichteten Blicken ab. Die Sirenen verschwanden ihm förmlich, und gerade als er ihnen am nächsten war, wusste er nichts mehr von ihnen. Sie aber, schöner als jemals, streckten und drehten sich, ließen das schaurige Haar offen im Wind wehen, spannten die Krallen frei auf den Felsen. Sie wollten nicht mehr verführen. Nur noch den Abglanz vom großen Augenpaar des Odysseus wollten sie so lange als möglich erhaschen. Hätten die Sirenen Bewusstsein, sie wären damals vernichtet worden. So aber blieben sie. Nur Odysseus ist ihnen entgangen. Es wird übrigens noch ein Anhang hierzu überliefert. Odysseus, sagt man, war so listenreich, war ein solcher Fuchs, dass selbst die Schicksalsgöttin nicht in sein Innerstes dringen konnte. Vielleicht hat er, obwohl das mit Menschenverstand nicht mehr zu begreifen ist, wirklich gemerkt, dass die Sirenen schwiegen und hat ihnen und den Göttern den obigen Scheinvorgang nur gewissermaßen als Schild entgegengehalten. Tagebuch, 10. August 1917. Nein, lass mich! Nein, lass mich! So rief ich unaufhörlich die Gassen entlang und immer wieder fasste sie mich an. Immer wieder schlugen von der Seite oder über meine Schultern hinweg die Krallenhände der Sirene in meine Brust. An Robert Klopstock, Prag, November 1921. Des Mädchens Brief ist schön. Ebenso schön wie abscheulich. Das sind die verführerischen Nachtstimmen. Die Sirenen haben auch so gesungen. Man tut ihnen Unrecht, wenn man glaubt, dass sie verführen wollten. Sie wussten, dass sie Krallen hatten und keinen fruchtbaren Schoß. Darüber klagten sie laut. Sie konnten nicht dafür, dass die Klage so schön klang. Prometheus. Die Sage versucht, das Unerklärliche zu erklären. Da sie aus einem Wahrheitsgrund kommt, muss sie wieder im Unerklärlichen enden. Von Prometheus berichten 4 Sagen. Nach der ersten wurde er, weil er die Götter an die Menschen verraten hatte, am Kaukasus festgeschmiedet und die Götter schickten Adler, die von seiner immer wachsenden Leber fraßen. Nach der zweiten drückte sich Prometheus im Schmerz vor den zuhackenden Schnäbeln immer tiefer in den Felsen, bis er mit ihm eins wurde. Nach der dritten wurde in den Jahrtausenden sein Verrat vergessen. Die Götter vergaßen, die Adler, er selbst. Nach der vierten wurde man des grundlos gewordenen müde. Die Götter wurden müde, die Adler. Die Wunde schloss sich müde. Blieb das unerklärliche Felsgebirge. Poseidon. Poseidon saß an seinem Arbeitstisch und rechnete. Die Verwaltung aller Gewässer gab ihm unendliche Arbeit. Er hätte Hilfskräfte haben können, wie viel er wollte, und er hatte auch sehr viele. Aber da er sein Amt sehr ernst nahm, rechnete er alles noch einmal durch, und so halfen ihm die Hilfskräfte wenig. Man kann nicht sagen, dass ihn die Arbeit freute. Er führte sie eigentlich nur aus, weil sie ihm auferlegt war. Ja, er hatte sich schon oft um fröhlichere Arbeit, wie er sich ausdrückte, beworben. Aber immer, wenn man ihm dann verschiedene Vorschläge machte, zeigte es sich, dass ihm doch nichts so zusagte wie sein bisheriges Amt. Es war auch sehr schwer, etwas anderes für ihn zu finden. Man konnte ihm doch unmöglich etwa ein bestimmtes Meer zuweisen. Abgesehen davon, dass auch hier die rechnerische Arbeit nicht kleiner, sondern nur kleinlicher war, konnte der große Poseidon doch immer nur eine beherrschende Stellung bekommen. Und bot man ihm eine Stellung außerhalb des Wassers an, wurde ihm schon von der Vorstellung übel. Sein göttlicher Atem geriet in Unordnung, sein eherner Brustkorb schwankte. Übrigens nahm man seine Beschwerden nicht eigentlich ernst. Wenn ein Mächtiger quält, muss man ihm auch in der aussichtslosesten Angelegenheit scheinbar nachzugeben versuchen. An eine wirkliche Enthebung Poseidons von seinem Amt dachte niemand. Seit Urbeginn war er zum Gott der Meere bestimmt worden und dabei musste es bleiben. Am meisten ärgerte er sich, und dies verursachte hauptsächlich seine Unzufriedenheit mit dem Amt, wenn er von den Vorstellungen hörte, die man sich von ihm machte, wie er etwa immerfort mit dem Dreizack durch die Fluten kutschiere. Unterdessen saß er hier in der Tiefe des Weltmeeres und rechnete ununterbrochen. Hie und da eine Reise zu Jupiter war die einzige Unterbrechung der Eintönigkeit. Eine Reise übrigens, von der er meistens wütend zurückkehrte. So hatte er die Meere kaum gesehen. Nur flüchtig beim eiligen Aufstieg zum Olymp. Und niemals wirklich durchfahren. Er pflegte zu sagen, er warte damit bis zum Weltuntergang. Dann werde sich wohl noch ein stiller Augenblick ergeben, wo er knapp vor dem Ende, nach Durchsicht der letzten Rechnung, noch schnell eine kleine Rundfahrt werde machen können. Poseidon, Fragmente. Poseidon wurde überdrüssig seiner Meere. Der Dreizack entfiel ihm. Still saß er an felsiger Küste, und eine von seiner Gegenwart betäubte Möwe zog schwankende Kreise um sein Haupt. Im Zirkus wird eine große Pantomime, eine Wasserpantomime gespielt. Die ganze Manege darunter wird unter Wasser gesetzt werden. Poseidon wird mit seinem Gefolge durch das Wasser jagen. Das Schiff des Odysseus wird erscheinen und die Sirenen werden singen. Dann wird Venus nackt aus den Fluten steigen. Womit der Übergang zur Darstellung des Lebens in einem modernen Familienbad gegeben sein wird. Der Direktor, ein weißhaariger alter Herr, aber noch immer der straffe Zirkusreiter, verspricht sich vom Erfolg dieser Pantomime sehr viel. Ein Erfolg ist auch höchst notwendig. Das letzte Jahr war sehr schlecht. Einige verfehlte Reisen haben große Verluste gebracht. Nun aber ist man hier im Städtchen. Der neue Advokat. Wir haben einen neuen Advokaten, den Dr. Bucephalus. In seinem Äußern erinnert wenig an die Zeit, da er noch Streitross Alexanders von Mazedonien war. Wer allerdings mit den Umständen vertraut ist, bemerkt einiges. Doch sah ich letzthin auf der Freitreppe selbst einen ganz einfältigen Gerichtsdiener mit dem Fachblick des kleinen Stammgastes der Wettrennen den Advokaten bestaunen, als dieser hoch die Schenkel hebend mit auf dem Marmor aufklingenden Schritt von Stufe zu Stufe stieg. Im Allgemeinen billigt das Büro die Aufnahme des Bucephalus. Mit erstaunlicher Einsicht sagt man sich, dass Bucephalus bei der heutigen Gesellschaftsordnung in einer schwierigen Lage ist und dass er deshalb, sowie auch wegen seiner weltgeschichtlichen Bedeutung, jedenfalls Entgegenkommen verdient. Heute, das kann niemand leugnen, gibt es keinen großen Alexander. Zu morden verstehen zwar manche, auch an der Geschicklichkeit mit der Lanze über den Banketttisch hinweg den Freund zu treffen, fehlt es nicht. Und vielen ist Mazedonien zu eng, so dass sie Philipp, den Vater, verfluchen. Aber niemand kann nach Indien führen. Schon damals waren Indiens Tore unerreichbar, aber ihre Richtung war durch das Königsschwert bezeichnet. Heute sind die Tore ganz anderswohin und weiter und höher vertragen. Niemand zeigt die Richtung. Viele halten Schwerter, aber nur, um mit ihnen zu fuchteln. Und der Blick, der ihnen folgen will, verwirrt sich. Vielleicht ist es deshalb wirklich das Beste, sich, wie es Bucephalus getan hat, in die Gesetzbücher zu versenken. Frei, unbedrückt die Seiten von den Lenden des Reiters, bei stiller Lampe, fern dem Getöse der Alexanderschlacht, liest und wendet er die Blätter unserer alten Bücher. Zürau, 24. November 1917. Es wäre denkbar, dass Alexander der Große, trotz den kriegerischen Erfolgen seiner Jugend, trotz dem ausgezeichneten Heer, das er ausgebildet hatte, trotz den auf Veränderung der Welt gerichteten Kräften, die er in sich fühlte, am Hellespont stehen geblieben wäre und ihn nie überschritten hätte. Und zwar nicht aus Furcht, nicht aus Unentschlossenheit, nicht aus Willensschwäche, sondern aus Erdenschwere. Zürau, Herbst 1917. Wenn es möglich gewesen wäre, den Turm von Babel zu erbauen, ohne ihn zu erklettern, es wäre erlaubt worden. Das Stadtwappen. Anfangs war beim babylonischen Turmbau alles in leidlicher Ordnung. Ja, die Ordnung war vielleicht zu groß. Man dachte zu sehr an Wegweiser, Dolmetscher, Arbeiterunterkünfte und Verbindungswege. So, als habe man Jahrhunderte freier Arbeitsmöglichkeit vor sich. Die damals herrschende Meinung ging sogar dahin, man könne gar nicht langsam genug bauen. Man musste diese Meinung gar nicht sehr übertreiben und konnte überhaupt davor zurückschrecken, die Fundamente zu legen. Man argumentierte nämlich so: Das Wesentliche des ganzen Unternehmens ist der Gedanke, einen bis in den Himmel reichenden Turm zu bauen. Neben diesem Gedanken ist alles andere nebensächlich. Der Gedanke, einmal in seiner Größe gefasst, kann nicht mehr verschwinden. Solange es Menschen gibt, wird auch der starke Wunsch da sein, den Turm zu Ende zu bauen. In dieser Hinsicht aber muss man wegen der Zukunft keine Sorgen haben. Im Gegenteil, das Wissen der Menschheit steigert sich. Die Baukunst hat Fortschritte gemacht und wird weitere Fortschritte machen. Eine Arbeit, zu der wir ein Jahr brauchen, wird in 100 Jahren vielleicht in einem halben Jahr geleistet werden und überdies besser, haltbarer. Warum also schon heute sich an die Grenze der Kräfte abmühen? Das hätte nur dann Sinn, wenn man hoffen könnte, den Turm in der Zeit einer Generation aufzubauen. Das aber war auf keine Weise zu erwarten. Eher ließ sich denken, dass die nächste Generation mit ihrem vervollkommneten Wissen die Arbeit der vorigen Generation schlecht finden und das Gebaute niederreißen werde, um von Neuem anzufangen. Solche Gedanken lähmten die Kräfte, und mehr als um den Turmbau kümmerte man sich um den Bau der Arbeiterstadt. Jede Landsmannschaft wollte das schönste Quartier haben. Dadurch ergaben sich Streitigkeiten, die sich bis zu blutigen Kämpfen steigerten. Diese Kämpfe hörten nicht mehr auf. Den Führern waren sie ein neues Argument dafür, dass der Turm, auch mangels der nötigen Konzentration, sehr langsam oder lieber erst nach allgemeinem Friedensschluss gebaut werden sollte. Doch verbrachte man die Zeit nicht nur mit Kämpfen. In den Pausen verschönerte man die Stadt, wodurch man allerdings neuen Neid und neue Kämpfe hervorrief. So verging die Zeit der ersten Generation. Aber keine der folgenden war anders. Nur die Kunstfertigkeit steigerte sich immerfort und damit die Kampfsucht. Dazu kam, dass schon die zweite oder dritte Generation die Sinnlosigkeit des Himmelsturmbaus erkannte. Doch war man schon viel zu sehr miteinander verbunden, um die Stadt zu verlassen. Alles, was in dieser Stadt an Sagen und Liedern entstanden ist, ist erfüllt von der Sehnsucht nach einem prophezeiten Tag, an welchem die Stadt von einer Riesenfaust in 5 kurz aufeinanderfolgenden Schlägen zerschmettert werden wird. Deshalb hat auch die Stadt die Faust im Wappen. Zürau, Herbst, Winter 1917-18. Die Vertreibung aus dem Paradies ist in ihrem Hauptteil ein außerzeitlicher, ewiger Vorgang. Es ist also zwar die Vertreibung aus dem Paradies endgültig, das Leben in der Welt unausweichlich, die Ewigkeit des Vorganges aber, oder zeitlich angesehen die ewige Wiederholung des Vorgangs, macht es trotzdem möglich, dass wir nicht nur dauernd im Paradiese bleiben könnten, sondern tatsächlich dort dauernd sind. Gleichgültig, ob wir es hier wissen oder nicht. Das erste Haustier Adams nach der Vertreibung aus dem Paradies war die Schlange. Im Paradies? Wie immer. Das, was die Sünde verursacht und das, was sie erkennt, ist eines. Das gute Gewissen ist das Böse, das so siegreich ist, dass es nicht einmal mehr jenen Sprung von links nach rechts für nötig hält. Wenn das, was im Paradies zerstört worden sein soll, zerstörbar war, dann war es nicht entscheidend. War es aber unzerstörbar, dann leben wir in einem falschen Glauben. Wir sind von Gott beiderseitig getrennt. Der Sündenfall trennt uns von ihm, der Baum des Lebens trennt ihn von uns. Wir sind nicht nur deshalb sündig, weil wir vom Baum der Erkenntnis gegessen haben, sondern auch deshalb, weil wir vom Baum des Lebens noch nicht gegessen haben. Sündig ist der Stand, in dem wir uns befinden, unabhängig von Schuld. Wir wurden aus dem Paradies vertrieben, aber zerstört wurde es nicht. Die Vertreibung aus dem Paradies war in einem Sinne ein Glück, denn wären wir nicht vertrieben worden, hätte das Paradies zerstört werden müssen. Wir wurden geschaffen, um im Paradies zu leben. Das Paradies war bestimmt, uns zu dienen. Unsere Bestimmung ist geändert worden. Die des Paradieses nicht. Für den Sündenfall gab es drei Strafmöglichkeiten. Die mildeste war die tatsächliche, die Vertreibung aus dem Paradies. Die zweite, Zerstörung des Paradieses. Drittens, und dies wäre die schrecklichste Strafe gewesen, Absperrung des Baumes des Lebens und unveränderte Belassung alles anderen. Wenn musst du sterben bedeutet, die Erkenntnis ist gleichzeitig beides, Stufe zum ewigen Leben und Hindernis vor ihm. Wirst du nach gewonnener Erkenntnis zum ewigen Leben gelangen wollen, und du wirst nicht anders können als es wollen, denn Erkenntnis ist dieser Wille, so wirst du dich, das Hindernis, zerstören müssen, um die Stufe, das ist die Zerstörung, zu bauen. Die Vertreibung aus dem Paradies war daher keine Tat, sondern ein Geschehen. Spuren jüdischer Erzähltradition in Kafkas Werk. Tagebuch, 29. November 1911. Die Gesellschaften der Chassidim, bei denen sie sich fröhlich über Talmud-Fragen unterhalten. Stockt die Unterhaltung oder beteiligt sich einer nicht, entschädigt man sich mit Gesang. Melodien werden erfunden. Gelingt eine, werden Familienmitglieder hereingerufen und mit ihnen repetiert und studiert. Ein Wunderrabbi, der öfters Halluzinationen hatte, versenkte bei einer solchen Unterhaltung plötzlich sein Gesicht in die auf den Tisch gelegten Arme und verblieb so unter allgemeinem Schweigen 3 Stunden. Als er erwachte, weinte er und trug einen ganz neuen, lustigen militärischen Marsch vor. Es war dies die Melodie, mit welcher Totenengel eben die Seele eines zu dieser Zeit in einer weit entfernten russischen Stadt verstorbenen Wunderrabbis zum Himmel begleitet hatten. Nach der Kabbalah bekommen am Freitag die Frommen eine neue, vollkommen himmlische, zartere Seele, die bis Samstagabend bei ihnen bleibt. Am Freitagabend begleiten jeden Frommen 2 Engel vom Tempel nach Hause. Der Hausherr begrüßt sie stehend im Speisezimmer. Sie bleiben nur kurze Zeit. Tagebuch, 14. September 1915. Mit Max und Langer Samstag beim Wunderrabbi. Viele Kinder auf dem Trottoir und den Treppenstufen. Ein Gasthaus. Oben vollständig finster. Blindlings paar Schritte mit vorgehaltenen Händen. Ein Zimmer mit bleichem Dämmerlicht. Weißgraue Wände. Einige kleine Frauen und Mädchen, weiße Kopftücher, blasse Gesichter, stehen herum. Kleine Bewegungen. Eindruck des Blutleeren. Nächstes Zimmer. Alles schwarz, voll mit Männern und jungen Leuten. lautes Beten. Wir drücken uns in eine Ecke. Kaum sehen wir uns ein wenig um, ist das Gebet zu Ende. Das Zimmer leert sich. Ein Eckzimmer mit zwei Fensterwänden mit je zwei Fenstern. Wir werden zu einem Tisch gedrängt, rechts vom Rabbi. Wir wehren uns. Ihr seid doch auch Juden. Das stärkste väterliche Wesen macht den Rabbi. Alle Rabbi sehen wild aus, sagte Langer. Dieser im Seidenkaftan, darunter schon Unterhosen sichtbar, Haare auf dem Nasenrücken. Mit Fell eingefasste Kappe, die er immerfort hin und her rückt. Schmutzig und rein. Eigentümlichkeit intensiv denkender Menschen. Kratzt sich am Bartansatz, schneuzt durch die Hand auf den Fußboden, greift mit den Fingern in die Speisen. Wenn er aber ein Weilchen die Hand auf dem Tisch liegen lässt, sieht man das Weiß der Haut, wie man ein ähnliches Weiß nur in Vorstellungen der Kindheit gesehen zu haben glaubt. Damals allerdings waren auch die Eltern rein. Tagebuch, 6. Oktober 1915. Erzählungen Langers. Einem Zadig soll man mehr gehorchen als Gott. Baal Shem sagte einmal einem seiner liebsten Schüler, er solle sich taufen lassen. Er ließ sich taufen, kam zu Ansehen, wurde Bischof. Da ließ ihn Baal Shem zu sich kommen und erlaubte ihm, zum Judentum zurückzukehren. Er folgte wieder und tat wegen seiner Sünde große Buße. Baal Shem erklärte seinen Befehl damit, dass der Schüler wegen seiner ausgezeichneten Eigenschaften vom Bösen sehr verfolgt gewesen sei und dass die Taufe den Zweck gehabt habe, den Bösen abzulenken. Baal Shem warf den Schüler selbst mitten ins Böse. Der Schüler tat den Schritt nicht aus Schuld, sondern auf Befehl, und für den Bösen schien es hier keine Arbeit mehr zu geben. Alle 100 Jahre erscheint ein oberster Zadig, ein Zadig Hador. Er muss gar nicht bekannt sein, kein Wunderrabbi sein, und ist doch der Oberste. Baal Shem war nicht Zadig Hador in seiner Zeit. Das war vielmehr ein unbekannter Kaufmann in Drohobitsch. Dieser hörte, dass Baal Shem, wie dies auch andere Zadigs taten, Amulette schrieb und hatte den Verdacht, dass er Anhänger des Schabbatai Zwi sei und dessen Name auf die Amuletts schreibe. Deshalb nahm er ihm, ohne ihn persönlich zu kennen, von der Ferne aus die Macht, jene Amuletts zu geben. Baal Shem erkannte bald die Machtlosigkeit seiner Amuletts. Er hatte aber immer nichts anderes auf die Amuletts geschrieben als seinen eigenen Namen. Und erfuhr auch nach einiger Zeit, dass der Drohobitscher die Ursache dessen war. Als einmal der Drohobitscher in die Stadt Baal Shems kam, es war an einem Montag, ließ ihn Baal Shem, ohne dass er es merkte, einen Tag verschlafen. Der Drohobitscher blieb infolgedessen in der Zeitrechnung immer um einen Tag zurück. Freitagabend, er dachte, es wäre Donnerstag, wollte er nach Hause fahren, um die Feiertage zu Hause zu verbringen. Da sieht er die Leute in den Tempel gehen und merkt den Irrtum. Er beschließt, hier zu bleiben und lässt sich zu Baal Shem führen. Dieser hat schon am Nachmittag seiner Frau den Auftrag gegeben, ein Mahl für 30 Personen herzurichten. Als der Drohobitscher kommt, setzt er sich nach den Gebeten gleich zum Essen und isst in kurzer Zeit das für 30 Personen bestimmte Essen auf. Aber er wird nicht satt, sondern verlangt weiteres Essen. Baal Shem sagt, einen Engel ersten Grades habe ich erwartet, auf einen Engel zweiten Grades war ich aber nicht vorbereitet. Er ließ nun alles Essbare bringen, was im Hause war, aber auch das genügte nicht. Baal Shem war nicht Zadig Hador, aber er war noch höher. Zeuge dessen ist der Zadig Hador selbst. Dieser kam nämlich einmal abends in den Ort, wo die künftige Frau Baal Shems als Mädchen wohnte. Er war Gast in dem Hause der Eltern des Mädchens. Ehe er auf den Dachboden schlafen ging, verlangte er ein Licht, aber es war keines im Hause. Er ging also ohne Licht hinauf. Aber als das Mädchen später vom Hof hinaufsah, war es oben hell wie bei einer Illumination. Da erkannte sie, dass es ein besonderer Gast war, und sie bat ihn, sie zur Frau zu nehmen. Sie durfte so bitten, denn ihre höhere Bestimmung erwies sich darin, dass sie den Gast erkannt hat. Aber der Zadik Hador sagte, »Du bist für einen noch höheren bestimmt.« Dies beweist, dass Baal Shem höher war als ein Zadik Hador. Der Prozess. Auszug aus dem Kapitel »Im Dom«. K. erwartete ihn unten an der Treppe. Der Geistliche streckte ihm schon von einer oberen Stufe im Hinuntergehen die Hand entgegen. »Hast du ein wenig Zeit für mich?« fragte K. »So viel Zeit, als du brauchst«, sagte der Geistliche und reichte K. die kleine Lampe, damit er sie trage. Auch in der Nähe verlor sich eine gewisse Feierlichkeit aus seinem Wesen nicht. »Du bist sehr freundlich zu mir«, sagte K. Sie gingen nebeneinander im dunklen Seitenschiff auf und ab. »Du bist eine Ausnahme unter allen, die zum Gericht gehören. Ich habe mehr Vertrauen zu dir als zu irgendjemandem von ihnen, so viele ich schon kenne. Mit dir kann ich offen reden.« »Täusche dich nicht«, sagte der Geistliche. »Worin sollte ich mich denn täuschen?« fragte K. »In dem Gericht täuschst du dich«, sagte der Geistliche. »In den einleitenden Schriften zum Gesetz heißt es von dieser Täuschung: Vor dem Gesetz steht ein Türhüter. Zu diesem Türhüter kommt ein Mann vom Lande und bittet um Eintritt in das Gesetz. Aber der Türhüter sagt, dass er ihm jetzt den Eintritt nicht gewähren könne. Der Mann überlegt und fragt dann, ob er also später werde eintreten dürfen. »Es ist möglich«, sagt der Türhüter, »jetzt aber nicht.« Da das Tor zum Gesetz offen steht wie immer und der Türhüter beiseite tritt, bückt sich der Mann, um durch das Tor in das Innere zu sehen. Als der Türhüter das merkt, lacht er und sagt, »wenn es dich so lockt, versuche es doch trotz meines Verbotes hineinzugehen. Merke aber, ich bin mächtig und ich bin nur der unterste Türhüter. Von Saal zu Saal stehen aber Türhüter, einer mächtiger als der andere. Schon den Anblick des Dritten kann nicht einmal ich mehr ertragen.« Solche Schwierigkeiten hat der Mann vom Lande nicht erwartet. Das Gesetz soll doch jedem und immer zugänglich sein, denkt er. Aber als er jetzt den Türhüter in seinem Pelzmantel genauer ansieht, seine große Spitznase, den langen, dünnen, schwarzen, tatarischen Bart, entschließt er sich doch, lieber zu warten, bis er die Erlaubnis zum Eintritt bekommt. Der Türhüter gibt ihm einen Schemel und lässt ihn seitwärts von der Tür sich niedersetzen. Dort sitzt er, Tage und Jahre. Er macht viele Versuche, eingelassen zu werden, und ermüdet den Türhüter durch seine Bitten. Der Türhüter stellt öfters kleine Verhöre mit ihm an, fragt ihn über seine Heimat aus und nach vielem anderen. Es sind aber teilnahmslose Fragen, wie sie große Herren stellen. Und zum Schlusse sagt er ihm immer wieder, dass er ihn noch nicht einlassen könne. Der Mann, der sich für seine Reise mit vielem ausgerüstet hat, verwendet alles und sei es noch so wertvoll, um den Türhüter zu bestechen. Dieser nimmt zwar alles an, aber sagt dabei, »Ich nehme es nur an, damit du nicht glaubst, etwas versäumt zu haben.« Während der vielen Jahre beobachtet der Mann den Türhüter fast ununterbrochen. Er vergisst die anderen Türhüter, und dieser erste scheint ihm das einzige Hindernis für den Eintritt in das Gesetz. Er verflucht den unglücklichen Zufall. In den ersten Jahren laut, später, als er alt wird, brummt er nur noch vor sich hin. Er wird kindisch. Und da er in dem jahrelangen Studium des Türhüters auch die Flöhe in seinem Pelzkragen erkannt hat, bittet er auch die Flöhe, ihm zu helfen und den Türhüter umzustimmen. Schließlich wird sein Augenlicht schwach und er weiß nicht, ob es um ihn wirklich dunkler wird oder ob ihn nur seine Augen täuschen. Wohl aber erkennt er jetzt im Dunkel einen Glanz, der unverlöschlich aus der Türe des Gesetzes bricht. Nun lebt er nicht mehr lange. Vor seinem Tode sammeln sich in seinem Kopfe alle Erfahrungen der ganzen Zeit zu einer Frage, die er bisher an den Türhüter noch nicht gestellt hat. Er winkt ihm zu, da er seinen erstarrenden Körper nicht mehr aufrichten kann. Der Türhüter muss sich tief zu ihm hinunterneigen, denn die Größenunterschiede haben sich sehr zu Ungunsten des Mannes verändert. »Was willst du denn jetzt noch wissen?«, fragt der Türhüter. »Du bist unersättlich.« »Alle streben doch nach dem Gesetz«, sagt der Mann. »Wieso kommt es, dass in den vielen Jahren niemand außer mir Einlass verlangt hat?« Der Türhüter erkennt, dass der Mann schon am Ende ist, und um sein vergehendes Gehör noch zu erreichen, brüllt er ihn an. »Hier konnte niemand sonst Einlass erhalten, denn dieser Eingang war nur für dich bestimmt. Ich gehe jetzt und schließe ihn.« »Der Türhüter hat also den Mann getäuscht«, sagte K. sofort, von der Geschichte sehr stark angezogen. »Sei nicht übereilt«, sagte der Geistliche. »Übernimm nicht die fremde Meinung ungeprüft. Ich habe dir die Geschichte im Wortlaut der Schrift erzählt. Von Täuschung steht darin nichts.« »Es ist aber klar«, sagte K., »und deine erste Deutung war ganz richtig. Der Türhüter hat die erlösende Mitteilung erst dann gemacht, als sie dem Manne nicht mehr helfen konnte.« »Er wurde nicht früher gefragt«, sagte der Geistliche. »Bedenke auch, dass er nur Türhüter war, und als solcher hat er seine Pflicht erfüllt.« »Warum glaubst du, dass er seine Pflicht erfüllt hat?«, fragte K. »Er hat sie nicht erfüllt. Seine Pflicht war es vielleicht, alle Fremden abzuwehren. Diesen Mann aber, für den der Eingang bestimmt war, hätte er einlassen müssen.« »Du hast nicht genug Achtung vor der Schrift und veränderst die Geschichte«, sagte der Geistliche. »Die Geschichte enthält über den Einlass ins Gesetz zwei wichtige Erklärungen des Türhüters. Eine am Anfang, eine am Ende. Die eine Stelle lautet, dass er ihm jetzt den Eintritt nicht gewähren könne. Und die andere, dieser Eingang war nur für dich bestimmt.« Bestände zwischen diesen beiden Erklärungen ein Widerspruch, dann hättest du recht und der Türhüter hätte den Mann getäuscht. Nun besteht aber kein Widerspruch. Im Gegenteil. Die erste Erklärung deutet sogar auf die zweite hin. Man könnte fast sagen, der Türhüter ging über seine Pflicht hinaus, indem er dem Mann eine zukünftige Möglichkeit des Einlasses in Aussicht stellte. Zu jener Zeit scheint es nur seine Pflicht gewesen zu sein, den Mann abzuweisen. Und tatsächlich wundern sich viele Erklärer der Schrift darüber, dass der Türhüter jene Andeutung überhaupt gemacht hat, denn er scheint die Genauigkeit zu lieben und wacht streng über sein Amt. Durch viele Jahre verlässt er seinen Posten nicht und schließt das Tor erst ganz zuletzt. Er ist sich der Wichtigkeit seines Dienstes sehr bewusst, denn er sagt: »Ich bin mächtig.« Er hat Ehrfurcht vor den Vorgesetzten, denn er sagt: »Ich bin nur der unterste Türhüter.« Er ist, wo es um Pflichterfüllung geht, weder zu rühren noch zu erbittern. Denn es heißt von dem Mann, er ermüdet den Türhüter durch seine Bitten. Er ist nicht geschwätzig, denn während der vielen Jahre stellt er nur, wie es heißt, teilnahmslose Fragen. Er ist nicht bestechlich, denn er sagt über ein Geschenk: »Ich nehme es nur an, damit du nicht glaubst, etwas versäumt zu haben.« Schließlich deutet auch sein Äußeres auf einen pedantischen Charakter hin. Die große Spitznase und der lange, dünne, schwarze, tatarische Bart. Kann es einen pflichttreueren Türhüter geben? Nun mischen sich aber in den Türhüter noch andere Wesenszüge ein, die für den, der Einlass verlangt, sehr günstig sind und welche es immerhin begreiflich machen, dass er in jener Andeutung einer zukünftigen Möglichkeit über seine Pflicht etwas hinausgehen konnte. Es ist nämlich nicht zu leugnen, dass er ein wenig einfältig und im Zusammenhang damit ein wenig eingebildet ist. Wenn auch seine Äußerungen über seine Macht und über die Macht der anderen Türhüter und über deren sogar für ihn unerträglichen Anblick, ich sage, wenn auch alle diese Äußerungen an sich richtig sein mögen, so zeigt doch die Art, wie er diese Äußerungen vorbringt, dass seine Auffassung durch Einfalt und Überhebung getrübt ist. Die Erklärer sagen hiezu: Richtiges Auffassen einer Sache und Missverstehen der gleichen Sache schließen einander nicht vollständig aus. Jedenfalls aber muss man annehmen, dass jene Einfalt und Überhebung, so geringfügig sie sich vielleicht auch äußern, doch die Bewachung des Eingangs schwächen. Es sind Lücken im Charakter des Türhüters. Hiezu kommt noch, dass der Türhüter seiner Naturanlage nach freundlich zu sein scheint. Er ist durchaus nicht immer Amtsperson. Gleich in den ersten Augenblicken macht er den Spaß, dass er den Mann trotz des ausdrücklich aufrechterhaltenen Verbotes zum Eintritt einladet. Dann schickt er ihn nicht etwa fort, sondern gibt ihm, wie es heißt, einen Schemel und lässt ihn seitwärts von der Tür sich niedersetzen. Die Geduld, mit der er durch alle die Jahre die Bitten des Mannes erträgt, die kleinen Verhöre, die Annahme der Geschenke, die Vornehmheit, mit der er es zulässt, dass der Mann neben ihm laut den unglücklichen Zufall verflucht, der den Türhüter hier aufgestellt hat. Alles dieses lässt auf Regungen des Mitleids schließen. Nicht jeder Türhüter hätte so gehandelt. Und schließlich beugt er sich noch auf einen Wink hin, tief zu dem Mann hinab, um ihm Gelegenheit zur letzten Frage zu geben. Nur eine schwache Ungeduld, der Türhüter weiß ja, dass alles zu Ende ist, spricht sich in den Worten aus: Du bist unersättlich. Manche gehen sogar in dieser Art der Erklärung noch weiter und meinen, die Worte »Du bist unersättlich« drücken eine Art freundschaftlicher Bewunderung aus, die allerdings von Herablassung nicht frei ist. Jedenfalls schließt sich so die Gestalt des Türhüters anders ab, als du es glaubst. »Du kennst die Geschichte genauer als ich und längere Zeit«, sagte K. Sie schwiegen ein Weilchen. Dann sagte K.: »Du glaubst also, der Mann wurde nicht getäuscht?« »Missverstehe mich nicht«, sagte der Geistliche. »Ich zeige dir nur die Meinungen, die darüber bestehen. Du musst nicht zu viel auf Meinungen achten. Die Schrift ist unveränderlich und die Meinungen sind oft nur ein Ausdruck der Verzweiflung darüber. In diesem Fall gibt es sogar eine Meinung, nach welcher gerade der Türhüter der Getäuschte ist.« »Das ist eine weitgehende Meinung«, sagte K. »Wie wird sie begründet?« »Die Begründung«, antwortete der Geistliche, »geht von der Einfalt des Türhüters aus. Man sagt, dass er das Innere des Gesetzes nicht kennt, sondern nur den Weg, den er vor dem Eingang immer wieder abgehen muss. Die Vorstellungen, die er von dem Inneren hat, werden für kindlich gehalten, und man nimmt an, dass er das, wovor er dem Manne Furcht machen will, selbst fürchtet. Ja, er fürchtet es mehr als der Mann, denn dieser will ja nichts anderes als eintreten, selbst als er von den schrecklichen Türhütern des Innern gehört hat. Der Türhüter dagegen will nicht eintreten. Wenigstens erfährt man nichts darüber. Andere sagen zwar, dass er bereits im Inneren gewesen sein muss, denn er ist doch einmal in den Dienst des Gesetzes aufgenommen worden. Und das könne nur im Inneren geschehen sein. Darauf ist zu antworten, dass er wohl auch durch einen Ruf aus dem Inneren zum Türhüter bestellt worden sein könne und dass er zumindest tief im Inneren nicht gewesen sein dürfte, da er doch schon den Anblick des dritten Türhüters nicht mehr ertragen kann. Außerdem aber wird auch nicht berichtet, dass er während der vielen Jahre außer der Bemerkung über die Türhüter irgendetwas von dem Inneren erzählt hätte. Es könnte ihm verboten sein, aber auch vom Verbot hat er nichts erzählt. Aus alledem schließt man, dass er über das Aussehen und die Bedeutung des Inneren nichts weiß und sich darüber in Täuschung befindet. Aber auch über den Mann vom Lande soll er sich in Täuschung befinden, denn er ist diesem Mann untergeordnet und weiß es nicht. Dass er den Mann als einen Untergeordneten behandelt, erkennt man an vielem, das dir noch erinnerlich sein dürfte. Dass er ihm aber tatsächlich untergeordnet ist, soll nach dieser Meinung ebenso deutlich hervorgehen. Vor allem ist der Freie dem Gebundenen übergeordnet. Nun ist der Mann tatsächlich frei. Er kann hingehen, wohin er will. Nur der Eingang in das Gesetz ist ihm verboten. Und überdies nur von einem Einzelnen, vom Türhüter. Wenn er sich auf den Schemel seitwärts vom Tor niedersetzt und dort sein Leben lang bleibt, so geschieht dies freiwillig. Die Geschichte erzählt von keinem Zwang. Der Türhüter dagegen ist durch sein Amt an seinen Posten gebunden. Er darf sich nicht auswärts entfernen, allem Anschein nach aber auch nicht in das Innere gehen, selbst wenn er es wollte. Außerdem ist er zwar im Dienst des Gesetzes, dient aber nur für diesen Eingang, also auch nur für diesen Mann, für den dieser Eingang allein bestimmt ist. Auch aus diesem Grunde ist er ihm untergeordnet. Es ist anzunehmen, dass er durch viele Jahre, durch ein ganzes Mannesalter gewissermaßen, nur leeren Dienst geleistet hat. Denn es wird gesagt, dass ein Mann kommt, also jemand im Mannesalter, dass also der Türhüter lange warten musste, ehe sich sein Zweck erfüllte. Und zwar so lange warten musste, als es dem Mann beliebte, der doch freiwillig kam. Aber auch das Ende des Dienstes wird durch das Lebensende des Mannes bestimmt. Bis zum Ende also bleibt er ihm untergeordnet. Und immer wieder wird betont, dass von alledem der Türhüter nichts zu wissen scheint. Daran wird aber nichts Auffälliges gesehen, denn nach dieser Meinung befindet sich der Türhüter noch in einer viel schwereren Täuschung. Sie betrifft seinen Dienst. Zuletzt spricht er nämlich vom Eingang und sagt, ich gehe jetzt und schließe ihn. Aber am Anfang heißt es, dass das Tor zum Gesetz offen steht wie immer. Steht es aber immer offen? Immer, das heißt unabhängig von der Lebensdauer des Mannes, für den es bestimmt ist, dann wird es auch der Türhüter nicht schließen können. Darüber gehen die Meinungen auseinander, ob der Türhüter mit der Ankündigung, dass er das Tor schließen wird, nur eine Antwort geben oder seine Dienstpflicht betonen oder den Mann noch im letzten Augenblick in Reue und Trauer setzen will. Darin aber sind viele einig, dass er das Tor nicht wird schließen können. Sie glauben sogar, dass er wenigstens am Ende, auch in seinem Wissen, dem Manne untergeordnet ist. Denn dieser sieht den Glanz, der aus dem Eingang des Gesetzes bricht, während der Türhüter als solcher wohl mit dem Rücken zum Eingang steht und auch durch keine Äußerung zeigt, dass er eine Veränderung bemerkt hätte. »Das ist gut begründet«, sagte K. der einzelne Stellen aus der Erklärung des Geistlichen halblaut für sich wiederholt hatte. Es ist gut begründet und ich glaube nun auch, dass der Türhüter getäuscht ist. Dadurch bin ich aber von meiner früheren Meinung nicht abgekommen, denn beide decken sich teilweise. Es ist unentscheidend, ob der Türhüter klar sieht oder getäuscht wird. Ich sagte, der Mann wird getäuscht. Wenn der Türhüter klar sieht, könnte man daran zweifeln. Wenn der Türhüter aber getäuscht ist, dann muss sich seine Täuschung notwendig auf den Mann übertragen. Der Türhüter ist dann zwar kein Betrüger, aber so einfältig, dass er sofort aus dem Dienst gejagt werden müsste. Du musst doch bedenken, dass die Täuschung, in der sich der Türhüter befindet, ihm nichts schadet, dem Mann aber tausendfach. Hier stößt du auf eine Gegenmeinung, sagte der Geistliche. Manche sagen nämlich, dass die Geschichte niemandem ein Recht gibt, über den Türhüter zu urteilen. Wie er uns auch erscheinen mag, ist er doch ein Diener des Gesetzes, also zum Gesetz gehörig, also dem menschlichen Urteil entrückt. Man darf dann auch nicht glauben, dass der Türhüter dem Manne untergeordnet ist. Durch seinen Dienst auch nur an den Eingang des Gesetzes gebunden zu sein, ist unvergleichlich mehr, als frei in der Welt zu leben. Der Mann kommt erst zum Gesetz. Der Türhüter ist schon dort. Er ist vom Gesetz zum Dienst bestellt. An seiner Würdigkeit zu zweifeln, hieße am Gesetze zweifeln. Mit dieser Meinung stimme ich nicht überein, sagte K. kopfschüttelnd. Denn wenn man sich ihr anschließt, muss man alles, was der Türhüter sagt, für wahr halten. Dass das aber nicht möglich ist, hast du ja selbst ausführlich begründet. Nein, sagte der Geistliche, man muss nicht alles für wahr halten. Man muss es nur für notwendig halten. Trübselige Meinung, sagte K. Die Lüge wird zur Weltordnung gemacht. K. sagte das abschließend. Aber sein Endurteil war es nicht. Er war zu müde, um alle Folgerungen der Geschichte übersehen zu können. Es waren auch ungewohnte Gedankengänge, in die sie ihn führte. Unwirkliche Dinge, besser geeignet zur Besprechung für die Gesellschaft der Gerichtsbeamten als für ihn. Die einfache Geschichte war unförmlich geworden. Er wollte sie von sich abschütteln. Und der Geistliche, der jetzt ein großes Zartgefühl bewies, duldete es und nahm Kars Bemerkung schweigend auf, obwohl sie mit seiner eigenen Meinung gewiss nicht übereinstimmte.